Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger.
Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Katrin Karnet.
Wir begrüßen Sie zur heutigen Ausgabe von Radio Enlighten Next, unserem Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute zum Thema die 5 häufigsten Fehler in der Meditation. Und Katrin Karnet und ich hatten ein kleines Vorgespräch vor dieser Sendung. Und da hatte Katrin gemeint, der erste Fehler ist natürlich der Fehler, nicht zu erscheinen. Und da hat sie vollkommen recht. Also es sind nicht 5 häufigste Fehler, sondern 6 häufigste Fehler. Und ich würde sagen, der 6. Fehler, den die Katrin gerade erwähnt hat, ist wahrscheinlich der häufigste Fehler, bei der Meditation gar nicht zu erscheinen. Weil, und das ist der Grund, warum wir überhaupt diese Sendung machen, wir denken, Meditation ist wichtig.
Ich bin erstaunt, Tom. Du hast gleich den 6. Fehler aufgegriffen. Ja, es stimmt, damit fängt es eigentlich an. Und ja, was ist meine Einstellung zur Meditation? Wie verstehe ich Meditation? Und du hast es ja auch in der Einladung mitgeschrieben, man kann eigentlich keinen Fehler machen, aber was verstehe ich unter Meditation und was sind dann die Dinge, die wir uns mal anschauen wollen?
Ja, wir dachten einfach, wir haben in den vergangenen Monaten und Jahren mittlerweile in dieser Sendung viel über Meditation gesprochen. Wir haben gesprochen, warum in einer modernen, aufgeklärten Spiritualität die Praxis von Meditation eine sehr entscheidende Praxis sein kann, weil sie wirklich erlaubt, einen inneren Raum von Freiheit zu öffnen, der Freiheit von Inhalten des Bewusstseins. Und wir haben auch betont, dass das durchaus in einer sehr aufgeklärten, rationalen Weise angesehen werden kann, dass das durchaus nicht in die esoterische Sprache gekleidet sein muss, in der es oft traditionellerweise und auch metaphysischerweise von den Traditionen her gekleidet ist, nicht, dass es nicht auch eine legitime Art ist, darüber zu reden, aber einfach, um auch den Punkt zu setzen, es gibt auch eine sehr zeitige, eine sehr moderne, eine sehr aufgeklärte Art und Weise, über die Tiefe, die Wichtigkeit und die Dimension von Meditation zu sprechen. Und ich würde sogar sagen, dass Meditation heute wichtiger geworden ist als in vergangenen Zeiten. Und warum ich das so sehe, ist ein sehr einfaches Argument. Wir leben in einer Zeit der radikalen Beschleunigung. Und wir werden diese Beschleunigung nicht zurückdrehen können. Es gibt zwar mittlerweile Vereine zur Pflege der Langsamkeit, auch das finde ich eine schöne Idee, aber die Beschleunigung der Welt ist etwas, mit dem wir leben werden müssen und zumindest aus unserer eigenen Erfahrung eine tägliche Praxis der Entschleunigung. Und es gibt, glaube ich, keine stärkere Praxis der Entschleunigung als die Praxis des Nullpunktes. Der Meditation hat hier seine Bedeutung. Gleichzeitig möchte ich auch sagen, auch wenn wir heute sehr stark darüber sprechen werden, was Meditation praktisch ausmacht, sprechen wir natürlich von Meditation in einer tiefen, spirituellen, existenziellen Bedeutung. Ich habe gerade das Privileg gehabt, vor einer Woche in einer Konferenz in Berlin zu sein über Meditation und Wissenschaft, wo wirklich große Koryphäen der deutschen Wissenschaft, der Psychologie, der Hirnforschung, auch der Soziologie über Meditation gesprochen haben, wo ich einerseits erstaunt war, wie sehr Meditation im Mainstream angekommen ist, weil das war, das muss man dazu sagen, im Forum der Deutschen Bank unter den Linden, nobler kann man in Berlin wahrscheinlich kaum tagen.
Die Deutsche Bank hat es noch dazu gesponsert. So steht momentan Meditation in der deutschen Kulturlandschaft und das sehe ich durchaus als eine Errungenschaft. Gleichzeitig war ich erstaunt und ja, einfach erstaunt, wie sehr Meditation in einem medizinischen Kontext anfängt zu verschwinden. Ein Freund von mir hat dazu auch einen schönen Begriff gebracht, die Medizinisierung der Meditation. Wenn Meditation nur mehr als Gesundheits- und Entspannungsfaktor gesehen wird, dann ist Meditation zwar eine Gesundheits- und Entspannungstechnologie, das kann sie durchaus auch sein, aber es ist nicht das, was Meditation eigentlich sein kann. Und damit wären wir vielleicht auch schon beim ersten Punkt, den wir angesprochen haben in unserer Einleitung, was man in der Meditation alles falsch machen kann, in dem Sinn, dass es vielleicht am Punkt der Meditation vorbeigeht. Und ich glaube, es ist ganz gut, sich anzusehen, Meditation, zumindest in ihrem tieferen Sinne, ist keine Entspannungstechnik. Zumindest nicht primär.
Ein spannender Punkt, mit dem auch dem Vorgesagten zusammen gedacht, kam mir auch so der Gedanke, du hast es ja gesagt, Meditation scheint in dem Kontext von Medizin zu verschwinden. Einerseits, für mich war auch, wenn man sich so auch so umschaut, also speziell als Frau, auch mal so Frauenzeitschriften liest, Wellness, Yoga, Relaxurlaube, all diese Dinge. Wie viel ist dort Thema Meditation auch mit dabei? Und genauso wie du es ansprichst, es geht doch meistens an dieser Tiefe der existenziellen Spiritualität wirklich vorbei. Und die Frage, die mir hier dann präsent kam in Bezug auf diesen sogenannten Fehler, ist, was ist überhaupt der Zusammenhang, in dem ich mein Leben sehe? Die Frage des Umgangs, der Beschleunigung, mit der Beschleunigung der Welt, suche ich primär eine Entspannung von dieser gefühlten Beschleunigung oder gehe ich tiefer und verstehe, was passiert denn hier eigentlich in der Welt?
Und was geht überhaupt vor? Weil die Schwierigkeit mit der Perspektive auf Meditation, sie als Entspannung zu sehen, ist ganz einfach, wenn ich Meditation als Entspannungstechnik sehe, und das ist als Einstiegsmöglichkeit ja durchaus auch legitim, weil es eben auch sein kann. Aber wenn ich das einfach als Entspannungstechnologie sehe, halte ich an einer ganz bestimmten Sichtweise fest. Nämlich, dass da jemand ist, nämlich ich, der sich entspannt. Und dieses Ich, das sich hier entspannt, wird überhaupt nicht in Frage gestellt. Das heißt, ich halte eigentlich bombenfest daran fest, wer dieses Ich ist, das hier versucht, sich ein wenig zu entspannen. Und die Kraft der Meditation besteht genau darin, dieses Ich loszulassen. Jetzt gebe ich durchaus zu, dass wenn Entspannung radikal gesehen werden kann, man auch die Spannung des Ich loslässt, um es mal vielleicht so zu bringen. Aber es ist nicht der Blickwinkel drauf. Und es macht einen Unterschied, ob ich in einer Selbstsicherheit, wo ich mich einfach einmal als fest, fix und gegeben sehe, einfach ein bisschen entspannen möchte oder ob ich mich hinsetze, um eine Praxis zu machen, die darauf abzielt, alles loszulassen. Und mit diesem Allem ist nicht zu allerletzt das gemeint, wer ich bin. Weil die Kraft von Meditation besteht darin, dass wenn ich wirklich diese einfache Vorgabe übe, alles loszulassen, alles sein zu lassen, dass es buchstäblich die Kraft hat, den Boden unter den Füßen wegzuzählen. Weil ich muss ja an einer Identität festhalten, um die Identität zu halten. Wenn ich aber tief genug in die Meditation gehe, um das nicht zu tun, eröffnet sich etwas, das über die Enge meines Selbstverständnisses, über die Enge meines, wer ich meine zu sein, hinausgeht, der diese Türen aufstößt. Und wo ein Freies, etwas Freies sichtbar wird oder das Freie sichtbar wird, das nicht begrenzt ist durch meine Selbstidentifikation.
Absolut. Und ich, in meiner eigenen Erfahrung, das Interessante ist ja, wenn man eben, weil man es vielleicht auch noch gar nicht so tief gesehen hat, wie du es jetzt beschreibst, und aufs Kissen geht und Entspannung suchen will, man meist ja gar nicht die Entspannung findet, die man sucht.
Guter Punkt.
Weil man so damit beschäftigt ist, Entspannung zu suchen. Und eine Aussage, die Andrew Kuhn ja auch immer wieder trifft, ist, Meditation ist die Haltung von Entspannung und Wachheit zugleich. Und das ist gar nicht so einfach zu verstehen. Eine Haltung von Entspannung. Es ist nicht ein Gefühl von Entspannung, sondern eine Haltung. Und das spricht, glaube ich, genau das an, was du eben beschrieben hast mit der Infragestellung des Ichs. Mit dem, wer sich da hinsetzt auf das Kissen. Und ich glaube, das ist so eins dieser Sachen, wirklich da mal reinzuschauen in sich selbst. Was ist eigentlich, was ich versuche dort zu tun auf dem Kissen? Versuche ich Entspannung zu erreichen? Oder habe ich den Mut, mich wirklich auf etwas einzulassen durch Entspannung und Wachheit, weil ich mir die Zeit nehme, mich dahinzusetzen, wo sich vielleicht etwas auftut, was du genau beschrieben hast, dieser Raum von Freiheit, der genau das kleine, begrenzte Ich übersteigt, was sonst immer Entspannung sucht.
Ganz genau das. Weil es scheint so unscheinbar zu sein, dieses Momentum der Absicht, mit dem man sich hinsetzt. Und man setzt sich auf ein Kissen, wenn man sich auf ein Kissen setzt, und man möchte einfach mal entspannt sein, wach sein. Aber es macht einen so wesentlichen Unterschied, wie weit ich in dieser Handlung gehen möchte. Und vielleicht wird es dadurch verständlich oder nachvollziehbar, wenn man einfach die Möglichkeit in Betracht zieht, dass man sich auf dieses Kissen setzt und die Möglichkeit als reale Möglichkeit annimmt, sich radikal zu verlieren. Wirklich radikal alles, was man meint, wer man ist, was wichtig sei, in diesem sich hinsetzen und loslassen, loszulassen. Dass nichts Vertrautes übrig bleibt. Wenn Meditation so gesehen wird und so verstanden wird, dann bedarf es nämlich einer heroischen Grundhaltung, um sich überhaupt hinsetzen zu können. Weil alles, was mir wichtig ist, alles, was mir Sicherheit gibt, alles, was mir vertraut ist, alles, woran ich mich gern festhalten möchte, steht, wenn ich Meditation ernst nehme, frei zur Disposition. Habe ich den Mut, mich hinzusetzen und in diesem Sinn alles loszulassen und nicht die Sicherheit zu haben, dass ich als der Gleiche aufstehen werde von dieser Meditation, als der oder die ich mich hingesetzt habe. Und wenn ich diese Möglichkeit wirklich in Betracht sehe, dann verändert sich mein Verhältnis zur Meditation, weil hier eine existenzielle Herausforderung sichtbar wird, die Meditation erst wirklich zur Meditation macht.
Genau, eine existenzielle Herausforderung, sowie in dem Moment, wo man sich so darauf einlässt, eben auch eine existenzielle Verschiebung passiert. Und eins der Phänomene, die vielleicht viele von uns auch immer kennen, ist, dass man sucht Entspannung und was passiert? Man schläft ein. Im Gegensatz dazu, sich in dieser heroischen Weise auf die Meditation einzulassen, wie du es beschreibst, eröffnet die Möglichkeit für eine Wachheit, die man vorher nicht gekannt hatte. Und interessanterweise, das ist das andere Phänomen, was unsere Erfahrung ist, aber eben auch wir von anderen hören, man kann total müde sein, sich hinsetzen und plötzlich in einer völligen Wachheit sein. Und da merkt man, dass Meditation in der Tiefe gesehen, wie wir darüber reden, nicht das ist, was eine Entspannungstechnik bedeutet.
Genau. Und man muss allerdings auch dazu sagen, dass das umgekehrte Erleben auch ein Erleben ist, das zumindest ich gut kenne. Dass man putzmunter ist, man setzt sich zur Meditation und auf einmal wird man von einer bleiernen Müdigkeit erdrückt.
Genau.
Und es ist spannend, weil man sitzt dann die Periode, die man durchsitzt, und es kommt dann durchaus vor, dass das wirklich die ganze Zeit anhält. Man steht auf und die Müdigkeit ist wie ein Schlag weg. Also es ist jetzt nicht die Müdigkeit, die ausgelöst ist durch zu wenig Schlaf oder was auch sonst eine berechtigte Ursache für Müdigkeit sein kann, sondern es ist ganz offensichtlich eine Müdigkeit, die direkt und nur und ausschließlich mit meiner Tätigkeit des Hinsetzen entspannt und wach gleichzeitig sein. Da ist etwas, das lieber ins Unbewusste absinken möchte, als diese bodenlose Grenzenlosigkeit wach wahrzunehmen. So würde ich es zumindest interpretieren. Und da zeigt sich wieder die Kraft von Meditation in dieser Kraft des inneren Widerstandes, wo zumindest ein großer Anteil von mir es vorzieht, ins Unbewusste, Schlafende abzugleiten, als eben dieses Unhaltbare in Wachheit wahrnehmen zu können. Das ist etwas, was meine gewöhnlichen Bahnen von Gedanken und Identitäten so aufbricht, dass, und ich möchte es gar nicht weiter interpretieren, man kann es weiter interpretieren, aber man braucht gar nicht in Spekulative gehen. Es ist einfach so, dass diese Erfahrung von mir und von vielen, die ich kenne, eine gemachte Erfahrung ist, dass ein Anteil meiner Persönlichkeit hier einen großen Drang hat, zu schlafen.
Ja, ganz genau. Also ich kenne das sehr gut. Und eine andere Variante davon, da habe ich mich kürzlich mit einer Freundin drüber unterhalten, ist noch nicht mal so dieses Schlafen, dass man ja teilweise kann man wirklich so abnicken beim Schlafen, ja, oder sich in so einer Art Wolke zu finden, in diesem Unbewussten. Und sie beschrieb auch eine interessante Erfahrung dann, dass solange sie eben das zulässt, sie auch spürte, wie sie im Leben meistens oder oft in so einer Wolke sich bewegt. Es ist also wirklich eine Frage unserer Haltung, es wirklich zuzulassen, in eine größere Wachheit gehen zu wollen. Und da kommt ja da die Herausforderung, diese existenzielle Herausforderung, zu der ich mich speziell in der Meditation dann so ohne Filter stellen muss, weil da habe ich keine Ablenkung. Und entweder ist da Wachheit oder ich bin in meinen Tagträumen, in meiner Wolke, in meiner Müdigkeit.
Das ist ja gerade die Kraft der Meditation, dass sie einen damit konfrontiert, Wachheit und Nichtwachheit in einer Weise wahrzunehmen, wie ich sie in meinem Alltag so nicht so leicht sehen kann, weil mein Alltag voll und voll von Ablenkungen ist, die permanent meinen Geist in Anspruch nehmen. Ich sitze hier, ich habe nichts zu tun, außer wach und bewusst zu sein und alle Inhalte mal sein zu lassen. Und genau das, was du beschreibst, die Wolke, in der man sich vielleicht immer bewegt, die aber als Wolke nicht sichtbar ist, weil sie permanent mit Inhalten gefüllt ist, deren Inhalte meine Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen, wird so sichtbar, dass es durchaus eine existenzielle Konfrontation mit dem sein kann, weil entweder nehme ich wahr, dass ich eigentlich lieber in der Wolke bin, das heißt lieber eigentlich halb unbewusst oder wie auch immer, oder dass ich doch den Mut habe, hier all das, was normalerweise meine Welt zusammenhält, nicht zusammenzuhalten. Und dieses Durchbrechen der Gewohnheiten, und mit Gewohnheiten meine ich hier mal primär nicht die Gewohnheiten des Handelns, des äußeren Handelns, sondern die Gewohnheiten des inneren Wahrnehmens, aufzubrechen. Einfach aufzubrechen, nicht indem ich irgendetwas tue, sondern einfach aufzubrechen, indem ich den Gewohnheiten nicht nachgehe. Und dadurch etwas jenseits der Gewohnheiten in meinem Bewusstsein wahrnehmbar mache. Und es kann durchaus erschreckend sein, es kann unter in Klammern auch durchaus unheimlich inspirierend sein, Klammer zu. Es kann durchaus erschreckend sein, wahrzunehmen, wie sehr man einfach in dieses Bündel von Gewohnheiten eingebettet ist, das einen selbst ausmacht, dass man meint, man selbst zu sein, dass man eben nichts mehr wahrnimmt, außer diesen Gewohnheiten des Wahrnehmens. Das Befreiende an der Praxis der Meditation, wenn sie eben nicht nur eine Entspannungstechnik ist und wenn sie eben nicht ein Nickerchen ist, ist, wenn ich all das nicht tue, bringt sie mich zu einer Konfrontation mit Bewusstheit. Mit Bewusstheit selbst. Und genau das ist das, was hier an Tiefe aufbricht. Das ist genau das, was sichtbar wird, was auch dann die spirituelle Tiefe von Meditation ausmacht, dass hier Bewusstsein selber jenseits der Kleinheit meiner persönlichen Welten in die Sichtbarkeit kommt.
Genau. Dann kommt wahrscheinlich von einigen Zuhörern die Frage an der Stelle, ja, was mache ich denn dann, wenn ich aber trotzdem immer schlafe? Weil du hast es so gut gesagt, wenn ich das dann nicht tue. Mhm. Und hier in meiner eigenen Erfahrung steht dann wirklich genau diese Frage im Vordergrund, wer will ich sein? Mhm. Und nicht so sehr, was bringt mir die Meditation? Sondern eigentlich, wer will ich sein? Und ich sehe, wie fundamental Meditation dann ist, um diese Gewohnheiten, von denen du gesprochen hast, wirklich zu durchbrechen. Dass es wirklich eine Praxis ist, die, wie wenn man etwas anderes erlernen will, man eine Praxis braucht. Und man dann weiß, um zum Fehler Nummer 6 zurückzukommen, ich muss hingehen.
Ja.
Aber was du sehr, sehr gut rausgearbeitet hast, ist der Unterschied, wer geht hin.
Mhm.
Und das wird in den wenigsten Kontexten angesprochen.
Weil das, was du ansprichst, wer will ich sein, hat einfach viel mit der Frage zu tun, will ich wirklich frei sein? Und dann kann man natürlich so die Frage, was heißt denn das? Will ich frei sein? Tolles, großes Wort, wow, schön. Aber kannst du mir das bitte mit Inhalten füllen, diesen schönen Ausdruck? Und dabei ist frei sein so schön einfach zu beschreiben. Es ist nämlich schlicht das Freisein von allem. Und die Stille der Meditationspraxis und die Ruhe der Meditationspraxis, die aufrechte Sitzhaltung der Meditationspraxis, all diese äußerlichen unterstützenden Formen der Meditation unterstützen nichts anderes als diese freie Haltung von allem. Und was dann sichtbar wird, und das ist dann wieder einer der Punkte, die wir auch in der Einführung kurz angedeutet haben, ist, wie sehr ich von meinen Träumen fasziniert bin. Und wie sehr das, was ich träumen möchte, und das kann alles und jedes sein, das können Angstträume und Sehnsuchtsträume, größenwahnsinnige Träume und Minderwertigkeitsträume sein, was auch immer meine Träume sind, welche Kraft meine Träume haben, dass ich nicht einfach ohne Schwierigkeit mich hinsetzen kann und sagen, ich lasse sie alle mal sein. Weil da zeigt sich erst etwas, worin wir immer verstrickt sind, was wir aber, weil wir immer mit dem Strom mitgehen, in der Regel nicht wahrnehmen, welche wirklich tiefe Kraft unsere Träume über uns haben. Dass sie unser Bewusstsein immer mit sich mitziehen, in das, was hier geträumt werden will. Und ich glaube, es gibt keinen, der nicht angefangen hat zu meditieren und sich hingesetzt hat und dann mal so, ich sag mal, 10 Minuten später merkt, eigentlich war ich gerade in China oder ich weiß nicht wo, auf den Bahamas oder mitten im Kriegsgetümmel oder im Streit mit meinem Boss oder ich weiß nicht wo, aber eigentlich war ich die letzten 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten, Stunde, keine Ahnung, mitten woanders als in dem, was ich eigentlich mich entschlossen hatte, eigentlich hier zu tun. Mich hinzusetzen und eine innere, bewusste Haltung von Freiheit einzunehmen. Und das ist nicht mal nur schlecht, weil das ist Teil der Meditationspraxis, zu sehen, wow. Das hat ja richtige Kraft. Das braucht meine Entschiedenheit, meine Entschlossenheit, hier frei sein zu wollen. Eine Haltung von Wachheit und Entspanntheit all Dingen gegenüber einzunehmen und nicht, ganz egal, ob das jetzt die tollsten oder die schrecklichsten Träume sind, mitzugehen.
Ganz genau. Und wenn man dann auf einmal merkt, oh mein Gott, was kommt da eigentlich alles hoch an Träumen, die ich mir gar nicht bewusst bin, normal im Alltag, weil ich auch hier wieder einfach gefordert bin, Dinge zu tun. Aber im Hintergrund läuft die Identifizierung mit diesen ganzen Träumen, die dann plötzlich so vorkommen. Und mir kam gerade ein Gedanke, du hast am Anfang ja die Beschleunigung reingebracht und wie wichtig es ist, eben Entschleunigung zu üben und dass wir uns auch der Beschleunigung des fortschreitenden Lebens und der immer größeren Beschleunigung nicht entziehen werden können. Da kam mir auch der Gedanke, dass wir eigentlich nicht erstaunt sein müssen über die Menge der Träume, die da hochkommt. Weil je komplexer die ganzen Eindrücke sind, die auf uns eintreffen, umso mehr wird natürlich auch unser Verstand reflektieren und nachreflektieren und träumen und Gedankenspiele eingehen. Und dass wir uns mal bewusst werden, dass all das im Hintergrund ständig abläuft und ein Konstrukt unserer Identität wird. Und wie du es beschrieben hast, die Freiheit von allem uns erst ermöglicht, wirklich ein echtes Selbst zu werden. Und wenn man das erfährt und darüber ein Erwachen bekommt, was da möglich ist, dann ist die Vorstellung, dass Meditation eine Entspannungsübung ist, mehr als nicht mehr ausreichend. Ja, in gewissen Kontexten, wie du auch gesagt hast, immer noch relevant, aber in einem evolutionären spirituellen Kontext kann Meditation nicht in dieser Form gesehen werden.
Ja, weil in dem Kontext einfach die enorme spirituelle Kraft von Meditation sichtbar wird. Weil Meditation kann nichts weniger leisten, als dass sie uns von all diesen Träumen entfesselt. Erstens, indem ich einmal die Fesseln wahrnehme, all das, was ich mir mitziehen möchte. Und genau das, was du beschreibst, und unsere ganze Psyche, unsere ganze Identität ist ja aus all diesen Dynamiken gebastelt, gemacht. Und das, was in Meditation praktizierbar ist, ist eine Freiheit von dem. Und um es wirklich auf den Punkt zu bringen, Erleuchtung ist nichts anderes als das Erreichen der Freiheit davon. Das Erreichen der Freiheit, und da kann man jetzt darüber reden, ob es so etwas wie absolute Erleuchtung gibt oder nicht, oder ob Erleuchtung etwas ist, wo es auch immer noch mehr davon geben kann. Darüber können wir gern zu gegebenen Zeitpunkt reden, bin ich gespannt, was andere Menschen dazu denken. Ich habe auch meine Gedanken dazu. Aber es ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass es Freiheit gibt davon. Dass Freiheit des Bewusstseins, freies Bewusstsein, unkonditioniertes Bewusstsein, Bewusstsein, das nicht gebunden ist an die Gewohnheiten unseres Minds, möglich ist. Und die Kraft der Meditation für das menschliche Leben ist, dass es diese Dimension der Freiheit für unser Leben öffnet. Das heißt, dieser Muskel der Freiheit, der in der Meditation praktiziert werden kann, verändert zumindest potenziellerweise völlig, wie ich mich ins Leben einbringen kann, weil auf einmal Teil all dessen, was das Leben ausmacht. Und das Leben ist immer all das andere auch. Aber Teil dessen und vielleicht sogar der wesentliche Teil dessen eine Beziehung von Freiheit ist.
Genau, und dann merkt man auch, wie wichtig Beständigkeit in der Praxis ist. Und Beständigkeit kann einerseits so sein, dass man wirklich versucht, in seinem eigenen Leben eine tägliche Praxis, eine Zeit für die Praxis zu nehmen und sich auch mal wirklich zu schauen, es nicht nach meinen Kriterien so unbedingt einzurichten, wann passt es mir heute, passt es mir nicht, sondern wirklich zu sagen, nein, jeden Tag um eine bestimmte Zeit mache ich das. Das ist ganz schön herausfordernd, weil du wirklich allem anderen sagst, das ist wichtiger, die Praxis der Freiheit ist wichtiger als alle anderen Dinge, die in weltlichen Dinge, Verpflichtungen, ja, Dinge, die ich gerne mache, die ich auch noch machen möchte. Und in dem Zusammenhang, auch wie du das beschrieben hast, oder wir das vorhin beschrieben haben, dass ja wirklich unglaublich viel Konditionierung in unserem Denken ist und was dann sichtbar wird, die Verstrickungen, wenn wir eben regelmäßig in die Stille gehen. Ganz besonders fällt mir das immer auf, wenn wir unsere längeren Meditationsretreats haben, wo man wirklich nicht involviert ist mit der Welt, mal für 5 Tage, 6, 7, 8 Tage und einfach merkt, je weniger Einflüsse kommen, umso mehr kann ich natürlich auch erfahren, dass ich es leichter habe, loszulassen von den Verstrickungen. Und eine ganz interessante Erfahrung, die ich glaube, wir beide ja dann auch immer machen und merken, Wow, die haben gar nicht so viel Relevanz, wie ich immer glaubte, dass sie haben. Und auf einmal dreht sich was um. Und ich merke, das ist eben auch die Wichtigkeit der Meditation, da diese Praxis zu üben, zu merken, was ist wirklich wichtig. Was ist wirklich wichtig für unsere Entwicklung?
Ja. Nee, diesen Punkt, den du beschrieben hast, da dreht sich etwas um. Das ist der entscheidende Punkt der Meditation, wo sich wirklich etwas umdreht. Es gibt eine Geschichte von Andrew Cohen, die er manchmal erzählt, wo er noch ein junger Mann und Praktizierender war und einer seiner ersten spirituellen Lehrer, die damals in New York immer vorbeikamen, wo er noch in New York gelebt hat. Und der sehr stark eine Meditationsausrichtung hatte als Lehrer in seiner Praxis. Und der hat den Leuten gesagt, die zu ihm kamen, um bei ihm Unterricht, Unterweisung zu finden, wenn Menschen dich fragen, was du machst, dann sag, ich meditiere. Und außerdem lebe ich auch. Ich meditiere. Und außerdem lebe ich auch. Und ich glaube, man braucht wahrscheinlich eine gewisse Meditationserfahrung, um die Bedeutung dieser Worte ahnen zu können. Und es hat was mit dem zu tun, was du vorher mit diesem Umdrehen angesprochen hast. Auf einmal wird eine Freiheit und eine Praxis der Freiheit das Vorherrschende. Und das drückt sich dann auch im Leben aus. Ich glaube, dass Endo es jetzt so nicht mehr formulieren würde, weil seine Spiritualität eine andere Spiritualität ist. Seine Spiritualität ist keine klassische, mehr der Welt abgewandte Spiritualität, sondern eine der Welt zugewandte Spiritualität. Aber das Fundament dieser Spiritualität, wie das Fundament jeder anderen Spiritualität, ist diese Grundlage von praktizierter Freiheit. Und das ist das, was sich in der Meditation eröffnet. Das ist das, wenn man ein längeres Meditationsretreat macht, in einer erstaunlichen Weise in das eigene Bewusstsein eindringt, wo auf einmal wirklich diese Dimension von Freiheit so vorherrschend ist, dass sie das Leben bedingt und bestimmt und nicht umgekehrt. Und das mag dann vielleicht nicht auf Dauer halten. Das mag vielleicht wieder im Trubel des Alltags sich einbetten, untergehen, wie auch immer. Aber es macht einen riesen Unterschied schon alleine, diese Erfahrung mal gehabt zu haben, diese Tür mal aufgestoßen zu haben und zu wissen, diese Tür geht ins Freie. Allein das kann eine vehemente Lebenserfahrung sein. Und noch viel mehr, wenn es einem durch beständige Praxis, so wie du es vorher angesprochen hast, gelingt, diese Tür offen zu halten.
Ja, das ist schön, was du sagst, diese Tür offen zu halten, denn die Tür offen zu halten hängt nicht davon ab, wie stark die Erfahrung selber ist, sondern wie sehr ich bereit bin, mich dieser Dimension der Freiheit immer und immer wieder zu stellen. Und ich glaube, dass eben auch die Frage, was ist Meditation, hier, wenn auch jetzt so in dem Mainstream, wie du es am Anfang beschrieben hast, auch ankommt und auch genutzt wird, trotzdem immer mehr auch die Frage ist, ja, wer bin ich eigentlich und warum bin ich hier? Obwohl viele Menschen diese Frage vielleicht noch nicht für sich so formulieren würden. Und es braucht einige Mutige von uns, die sich, wenn sie einmal so eine Erfahrung hatten, dem nicht wieder entziehen.
Weil, und das hat eben auch mit dem zu tun, was ich vorher versucht habe anzuschneiden mit dieser Anekdote von Ender Cohen. Diese Freiheit, die hier wahrnehmbar ist, eine Antwort gibt auf die Frage, wer ich bin. Also in der Mediation, in der Praxis der Mediation, dort, wo nichts ist, wird eine Antwort erfahrbar, so absurd das klingen mag. Wird eine Antwort erfahrbar auf die Frage, wer bin ich und was mache ich hier eigentlich? Und das ist vielleicht der spirituelle Kern dieser Praxis, dass hier vielleicht nicht in der Art und Weise, wie man es als Antwort erwartet, aber als Antwort erkennbar, tief existenziell als Antwort erkennbar, eine Antwort auf diese tiefe, vielleicht tiefste Frage des Menschseins in dieser spirituellen Praxis wahrnehmbar ist, erfahrbar ist, die es genau deswegen, weil es als Antwort wahrnehmbar ist, erlaubt, daraus ein Leben zu leben. Das hat mit Entspannung nichts mehr zu tun. Obwohl ich nicht leugnen mag, dass Entspannung Teil davon ist. Aber Entspannung ist ein viel zu kleines Wort dafür. Es ist ein viel zu kleines Wort für das, was Mediation wirklich ausmacht. Und es nimmt ihr die Größe, wenn man sie auf Entspannung reduziert.
Absolut, weil ich glaube, das kommt jetzt auch, wenn man den Bogen spannt zu dem gesamten Gespräch, was wir miteinander geführt haben, auch sehr, sehr stark raus. Denn Entspannung zu suchen, da verändern wir wirklich nicht uns selbst in der Tiefe. Wir werden vielleicht zeitweise ein etwas angenehmeres Empfinden haben, vielleicht auch großherziger, etwas freier reagieren können. Aber es kann nicht in diese Dimension heranreichen, was wir beschrieben haben. Ja, und die Bedeutung der Meditation bleibt dann nicht bei der Meditation selber, so wie wir darüber sprechen, sondern es hat wirklich eine Bedeutung für das, was wir als Menschen dann miteinander leben können.
Etwas möchte ich noch ansprechen, weil es gerade, wenn man ernsthaft praktiziert, so eine große Versuchung ist. Nämlich, weil man gerade einen Gedanken nachgeht, weil gerade man einem Tagtraum gefolgt ist, weil man gerade einnickt. Man tief in die Überzeugung hineingeht, dass man es gerade nicht macht, dass man es gerade falsch macht. Das Perfide daran ist, dass gerade das in diesen Gedanken hineingehen, das sich von der Mediation verabschieden ist. Es ist vollkommen irrelevant, ob ich die Sekunde davor im Tagtraum, Tiefschlaf oder Gedankenspiel war. In dem Augenblick meines Bewusstseins habe ich die Freiheit loszulassen. Das Festhalten an den Gedanken, es gerade nicht zu tun, ist das Gegenteil von Loslassen. Und wieder aus eigener Erfahrung gesprochen, das ist leichter gesagt als getan. weil es auch so ans Eingemachte der eigenen Identität hier als der gute Meditierer geht, weil man ja auf sich nicht gut zu sprechen ist, wenn man gerade, wie auch immer, ja, hier die Kraft zu haben, was immer der Fall sein mag, vielleicht die Tatsache, dass man gerade wirklich die Meditation vollkommen verpennt hat, loszulassen. Und dass das die Freiheit der Meditation ist.
Ja.
Und zu sehen, dieses sich in der Meditation orten wollen, im Sinne von die Sicherheit finden wollen, ich mach's gerade, ist das Gegenteil von Meditation. Und gerade dann, wenn man wirklich meditieren will, ist das die aufdringlichste Falle, in die man hineinlaufen kann. Weil, ja, man will es ja machen. Und, oh, man hat ja gerade, ja, so what? Wachheit und Freiheit davon ist Wachheit und die Freiheit davon. Und die Kraft zu haben, das zu praktizieren, ist die Kraft zu haben, zu meditieren.
Das ist toll, dass du das noch ansprichst. Der Gedanke kam mir vorher auch, weil das wirklich eins der, ich glaube, schwierigsten Dinge ist. Schwierigsten Dinge, genau aus dem Stolz, den du beschreibst. Ich bin ja die gute Meditiererin oder der gute Meditierer. Oder auch eine subtile Sache, die dahinter steckt, dass man doch noch eine bestimmte Erfahrung erwartet.
Absolut. Genau.
Und sich dessen gar nicht bewusst ist. Aber denkt, wenn ich das hier, wenn das jetzt passiert, wenn ich jetzt tagträume, dann meditiere ich nicht, dass das überhaupt nichts mit Meditieren oder nicht Meditieren zu tun hat, sondern was ist meine Haltung dazu?
Jetzt sind wir aber bereits einige Minuten über unsere Zeit.
Haben wir zu lange meditiert.
Wir haben zu lange mit uns geredet. Und ich würde gern die Telefonleitungen noch aufmachen,
ja,
damit wir auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zu Wort oder zu Schrift kommen lassen hier. Ich gebe wieder, wie üblich, die Telefonnummern kurz durch. Hier in Deutschland 023 4 543 98 10. In Österreich 01 26 505 40. In der Schweiz 044 595 90 30. Zugangscode 92 54 32, gefolgt von der Raute-Taste 92 54 32, gefolgt von der Raute-Taste, in allen drei Ländern die gleiche Nummer, die E-Mail-Adresse, unter der Sie uns schreiben können, radio@enlightennext.de, radio@enlightennext.de. Die Leitungen sind offen und wir würden uns freuen, wenn jemand sich hier mit einbringen kann. Die Technik sagt mir, dass ich vergessen habe, dass die Telefone wie üblich in der Grundschaltung auf stumm geschaltet sind. Mit der Stern-6-Tastenkombination können Sie Ihr Telefon freischalten und nachher im Gesprächsbeitrag wieder mit Stern-6 stummschalten. Mit Stern-6 freischalten, mit Stern-6 wieder stummschalten. Jetzt sind die Leitungen frei und wir würden uns freuen, wenn jemand hier in der Leitung ist.
Scheint noch nicht der Fall zu sein.
Dann. Hallo. Ja, hallo.
Mein Name ist Paul Meyer. Ich glaube nicht, dass ihr mich kennt. Ich war nämlich bei den Ken Wilber-Leuten ganz zu Anfang dabei.
Ah ja.
Wo nur noch dahinter München eine kleine Gruppe war. mit, ich weiß nicht mehr, der war ein Computerexperte und so weiter. Und dann war ich auch hier ich wohne in Wiesbaden, im Frankfurter Raum, später dabei, nur bloß sporadisch. Mhm. Meditiert habe ich in meinem Leben nach verschiedensten Methoden und kann euch grundsätzlich nur beipflichten. Es ist aber eine Sache, ich bin zum Beschluss gekommen, Meditation ist eine Sache, die man zulassen muss, geschehen lassen muss. Mhm. Es kommt spontan. Und damit es spontan kommt, muss man erstmal kapieren, dass der ganze Vorgang des Lebens, der ganze Nebel, wo man drin steckt, eine Wolke von nicht abgeschlossenen Aktionen ist. Mhm. Und wenn man anfängt, Aktionen abzuschließen, was ja die, kann man sagen, ist ein gemeinsamer Nenner von Meditationsübungen. Man beschließt, meinetwegen, das Einatmen zu beobachten und tut das. Mhm. Und markiert das Ende der Aktion. Und dann beschließt man, das Ausatmen zu beobachten und tut das und markiert rein mental, dass man das getan hat. Und dann natürlich fordert man den Nebel, die Bewusstlosigkeit, die Schläfrigkeit heraus. Wenn es einem gelingt, das dadurch hindurch zu machen, dann gibt es auch körperliche Symptome, am Anfang zumindest, nämlich ein spontanes Gähnen sozusagen als Anfall, was dann aber später einer wachsenden Klarheit weicht. Man baut eben die Wolke, wo man normalerweise im Wachbewusstsein drin ist, ab. Mhm. Und das hat sich so weit entwickelt in meinem Fall, dass ich zum Beschluss gekommen bin, also bitte als Erfahrung, nicht, dass ich das mir ausgedacht habe, dass körperliche Krankheiten auch auf dieser Basis festgehalten werden. Dass die Befreiung von der Wolke immer auch eine körperliche Komponente hat. Mhm. Fleischkörperlich, ja. Meinetwegen am Anfang das Gähnen und das Loslassen von, ja, sagen wir mal, Symptomen, worunter man leidet im Körper. Und wenn man da einen gewissen Bodensatz abgebaut hat, dann kommt man viel leichter in die weiteren Zustände der Meditation, die ihr beschrieben habt und die sich bei längeren Meditationsperioden einstellen. Nun, wo ich jünger war und am Körper nichts verkehrt war, hatte ich das relativ leicht auch mit Vipassana und anderen Meditationen. Jetzt mache ich das ganz praktisch, indem ich bin jetzt 91, meinen hohen Blutdruck ohne Pillen runterkriege, indem ich morgens und abends, man kann es nennen, meditiere. Mhm. Ja, und ich mache das, oder das kann man auch, um die medizinische Sprache, die ihr bestimmt auch da gehört habt in Berlin, man macht ein Biofeedback. Mhm. Mittels des Körpers, aber ohne elektronische Komponenten, dass man meinetwegen Hirnströme abtastet und dann Dinge auf dem Computerschirm sieht und dann sich bemüht, von etwas freizukommen, sodass da eine Entspannung sichtbar wird. Nicht?
Absolut. Ja. Vielen Dank mal für Ihre Ausführungen. Und das hat einfach auch alles wirklich auch seinen Platz hier, weil ich glaube, das kennt auch jeder oder viele zumindest, dass es einfach auch diese körperliche Komponente gibt und auch wahrscheinlich die Dimension, die Sie ansprechen, dass es hier eine viel engere Verbindung einfach zwischen Geist, der Freiheit des Geistes und unserer Körperlichkeit gibt, als wir uns normalerweise vorstellen. Ich bin überzeugt, dass das genau so der Fall ist. Die Art und Weise, wie wir jetzt in unserem Kontext hier Meditation praktizieren, ist ja eigentlich so, der Versuch, auch wirklich die simpelste Herangehensweise zu finden, wo Freiheit vor allem in dieser Haltung praktiziert wird. Und was die Kraft darin liegt, diese Freiheit in dieser Haltung zu praktizieren, ist, dass sie von einer Dimension frei ist, die zu den schwierigsten Dimensionen gehört, frei zu sein, nämlich die Freiheit von der Erfahrung selbst. Weil da kann man viel drüber reden und das ist auch ganz spannend. Freiheit hat diese Dimension der Erfahrung von Freiheit. Freiheit kann erfahren werden. Aber, und das ist das Spannende, finde ich zumindest dran, die Freiheit ist nicht die Erfahrung von ihr. Selbst in der Abwesenheit von Erfahrung ist Freiheit möglich. Ich bin selbst nicht an die Erfahrung gebunden, um eine Haltung von Freiheit einnehmen zu können. Und das ist unter anderem in der Praxis der Meditation und dann in der Praxis des Lebens erst recht das Schwierigste vom Schwierigen, auch nicht von dieser Erfahrung abhängig zu sein. Das nimmt nichts von der Wahrhaftigkeit dieser Erfahrung, weil daran habe ich überhaupt keinen Zweifel. Aber zu sehen, selbst daran kann man sich noch binden. Und sich daran zu binden, ist einfach nicht die Praxis der Freiheit. Und zu sehen, dass diese Freiheit möglich ist, da entsteht eine unheimliche spirituelle Kraft.
Ja, und ich habe jetzt auch in der Verbindung zu dem, was der Herr am Telefon gesagt hat, dann ist es wirklich so, dass das, was eben auch körperlich bei uns die Situation ist, ob das jetzt Einschränkungen sind oder nicht, oft auch eben in den Hintergrund treten und da eben wirklich eben auch Freiheiten passieren können, die sonst vielleicht nicht möglich sind. Und ist meine Erfahrung auch sehr, ich teile das sehr mit dir, Tom, diese Freiheit, keine bestimmte Erfahrung haben zu müssen. Also diese Idee, ich bin in der Meditation, wenn ich Freiheit fühle, die wirklich loszulassen. Und zu wissen, allein die Praxis selbst in der Ernsthaftigkeit, wie Sie das beschrieben haben, hat einen Effekt.
Genau. Dazu passt vielleicht auch sehr gut.
Vielen Dank.
Vielen Dank, ja. Mhm. Eine Frage, die uns per E-Mail hier erreicht hat, wo ein Hörer schreibt, guten Tag. Erstmal vielen Dank für die tolle Ausführung. Meine Frage wäre jedoch den Unterschied zwischen Konzentration und Meditation im Rahmen von Aufmerksamkeitsmeditation und gegebenenfalls Zeugenbewusstsein. Vielleicht könnt ihr darauf kurz eingehen.
Mal mit der Konzentration beginnend. Die Frage der Konzentration, also Andrew beschreibt das in meinen Worten, in meinem Verständnis immer sehr gut. Konzentration hat oft einen Aspekt von auch einer gewissen Anspannung gleichzeitig. Mhm. Man konzentriert sich auf etwas und ist doch sehr angespannt da drin. Und diese Haltung von Entspannung und gleichzeitiger Wachheit ist anders als das, was wir gewöhnlicherweise als Konzentration beschreiben. Und eben, es ist auch eine gewisse Konzentriertheit, hat aber diese Komponente des wirklichen Loslassens von allem gleichzeitig mit dabei.
Genau. Lass es mich auch das Gleiche andersrum formulieren. Mhm. Weil natürlich ist Meditation Konzentration, aber eben auf nichts Bestimmtes. Eine Möglichkeit, es auszudrücken, Meditation ist die Konzentration auf nichts und alles. Darin liegt auch die Entspanntheit.
Die Weite. Ne?
Darin liegt die Weite. Mhm. Weil die Konzentration, selbst die Konzentration auf den Atem, die ja in traditionellen Meditationstechniken immer eine Einstiegstechnik in Meditation ist, ist eine Konzentration auf etwas im Gegensatz zu etwas anderem. Das heißt, und das ist gut, weil soll mal jemand probieren, sich eine Stunde lang auf den eigenen Atem zu konzentrieren und nichts auf solches. Dem es gelingt, gehört meine Anerkennung. Also das ist überhaupt nichts, was nicht anerkennenswert ist. Das ist da gehört eine große geistige Leistung dazu, so trivial das klingen mag. Und dann doch zu sehen, dass in der Tiefe diese Konzentration eine Konzentration auf etwas ist im Gegensatz zu allem anderen. Und dass diese Praxis der Freiheit eine nicht ausschließende Praxis ist, die nichts von nichts ausschließt und insofern eine Konzentration auf alles und nichts ist. Und wenn die Konzentration auf etwas schon eine riesige Herausforderung ist, ist das natürlich die Herausforderung zur Potenz, aber auch die Freiheit zur Potenz. Und vielleicht auch noch ganz kurz ein Wort zum Zeugenbewusstsein, weil Zeugenbewusstsein eine sehr traditionelle und berechtigte Sprechweise über diese Grundhaltung der Meditation ist eine Gefahr beim Zeugenbewusstsein besteht darin, und das ist eine sprachliche Sache. Ich glaube, dass viele Leute, oder zumindest einige, die einfach Zeugenbewusstsein praktizieren, wirklich einfach Meditation praktizieren. Aber sprachlich, wenn ich Zeugenbewusstsein praktiziere, praktiziere ich immer einen Zeugen, der etwas bezeugt. Das heißt, da ist eine Beziehung von etwas zu etwas Bezeugtem. Und Zeugenbewusstsein löst sich dann wirklich auf, wenn es keinen Zeugen mehr gibt. Wenn es dieser Zeuge, der etwas bezeugt, genauso wenig da ist wie das Bezeugte. Und wenn das mit Zeugenbewusstsein gemeint ist, dann ist es genau das, wovon ich denke, dass es wirklich die tiefste Praxis von Meditation ist.
Danke für die Frage.
Danke
sehr
für
gute
die
Frage.
Ja, wir haben noch einige Fragen. Wir sind leider am Ende unserer Zeit hier. Herzlichen Dank für Ihre Beteiligung. Und eine Sache wollten wir noch sagen.
Eine Sache werden wir einfach noch mit reinnehmen. Wir möchten alle einladen, die auch mal wirklich intensiver meditieren möchten. Am Wochenende des 8. und 9. Dezember gibt es die Möglichkeit, mit uns einen Meditationsmarathon zu machen. Und ihr könnt euch umsehen auf unserer Webseite www.enlightennext.de. Alle relevanten Informationen dazu findet ihr dort. Und ja, ihr seid herzlich willkommen.
Herzlichen Dank. Einen schönen guten Abend aus Frankfurt.
Einen schönen guten Abend.